ersten Bekenntnis sein, wir haben einen mächtigen Gott. Nein, wir haben tatsächlich diesen mächtigen Gott. Und Heiland, du siehst die ganzen Nöten, die da sind, ausgesprochen und nicht ausgesprochen. Wir bringen alles zu deinen Füßen, Gott, allmächtiger Gott, und wir bitten um Hilfe und Beistand. Du bist der mächtige Gott und du bleibst der mächtige Gott, und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und wir vertrauen dir auch jetzt diesen Gottesdienst, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermutigst und dass du uns aufbaust. Amen. Sag deinem Nachbarn noch, Gott segne dich und grüße ihn herzlich, hab ihn lieb. Und wir freuen uns, dass wir uns einander haben. Gott möge dich segnen, ganz besonders. Wir sind im Hause Gottes und freuen uns, einfach hier sein zu dürfen. Halleluja. Die Kinder dürfen dann in die Kinderstunde gehen. Wir haben einen mächtigen Gott. Kindern Gottes bleibt vieles nicht erspart. Aber Gott ist da. Halleluja. So, lass uns Platz nehmen. Lob und Dank. Praise Gott. Mein Thema ist heute Morgen der Beruf eines geistlichen Menschen. Wer ist ein Geistlicher? Ist es ein Pfarrer? Ist das ein Bischof? Ist das der Papst womöglich nur? Wer ist ein Geistlicher? Ist Rabbiner? Ein Priester? Wer ist ein Geistlicher? Und wir wollen also uns über den Beruf des geistlichen Menschen uns unterhalten. Wer und was ist ein Geistlicher? Also da wollen wir uns Gedanken machen. Sind nur solche Spiritisten, die einfach Wolke Nummer 7 schweben, sind das die Geistlichen, die also verträumt sind, so Mystiker? Wer ist ein Geistlicher? Über diesen Gedanken werden wir nachdenken ein bisschen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für Mittwoch. Mittwoch ist das Thema, beherrsche die Tore deines Lebens. Beherrsche die Tore deines Lebens. Alles, was zu dir reinkommt, dein Telefon, deine Tür, Haustür, bring deine Schlüssel, damit wir den Schlüssel segnen können. Beherrsche die Tore deines Lebens. Alles, was so zu dir kommt, deine Augen, das sind die Tore deines Lebens, die Ohren, der Mund. Oh, was wir manchmal so zusammenschlucken, und wir wundern uns, wo kommt das alles her? Also beherrsche die Tore deines Lebens, was es auch immer heißt, deine Gedanken, das, was du hörst, was du siehst. Es gab früher ein schönes Lied für die Kinder, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf und so weiter. Wir müssen aufpassen. Heutzutage laufen so viele Kuckucksvögel rum, fliegen. So. Am Freitag wird das Thema sein, besiege deine Entmutigung. Lade ich alle ganz besonders entmutigte Menschen. Denn manchmal, wir kommen in Sachen rein, werden verwickelt und fragen uns, warum, weshalb und wieso. Also besiege deine Entmutigung. Am Freitag das Thema um 19 Uhr. Am Samstag wird das Thema sein, du bist Gottes Repräsentant. Stimmt sowas, was du bist? Bist du dir dessen bewusst? Fortsetzung eigentlich von heute, ein bisschen, was ist ein Geistlicher oder wie sieht ein Geistlicher aus? Und dann nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, echtes Christentum ist anders. Echtes Christentum ist nicht Kirche, echtes Christentum ist nicht Religion, echtes Christentum ist nicht Gottesdienste oder dieses vielleicht. Was ist echtes Christentum? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und dann noch etwas. Sonntag, den 14. März, da fangen wir mit unserer Gemeindebibelschule an, GBS nennen wir das, wird auf 3 Jahre ist angelegt. Wir fangen mit der Apostelgeschichte an und ich möchte dich einladen, wir wollen durch die Bibel, wir wollen eine bibelfeste Gemeinde sein, wir wollen unsere Bibel kennen und wir wollen also nicht Theologie als solches studieren, sondern wir wollen bibelfest werden, wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, heißt es einmal im Psalm 119, das Wort Gottes ist Kraft und Leben und ich möchte euch einladen, also mitzumachen, eigentlich sollten alle mitmachen, da ist also keiner ausgeschlossen. Und du glaubst, du weißt schon genug. Du wirst erstaunt sein, dass du, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und ich möchte dich einfach einladen. Und wir werden also das Material hier ausgeben, vorbereitetes Material. Ablaufen wird die Bibelschule so, diese Gemeindebibelschule. Du bekommst einmal das Material ausgehändigt, einmal im Monat. Und dann arbeitest du die übrige Zeit, also 3-4 Wochen, arbeitest du zu Hause durch, liest das Buch, das Bibel durch, Buch durch, die Referenzstelle und so weiter. Und du bekommst Material. Und das Material kostet 10 Euro. Also das sage ich frei weg. Wir wollen nichts umsonst machen. Eigentlich, wir würden es umsonst geben. Und wir wollen auch dabei nichts verdienen. Es sind etwa 60 Seiten zum Durcharbeiten. Was ich also jetzt mal bei der Apostelgeschichte habe, 60 Seiten. Das ist nicht nur 3-4 Seiten und so weiter. Nein, 60 Seiten Kompaktmaterial. Also das geben wir dir, arbeite es durch und dann machst du einen kleinen Test. Hast du auch Apostelgeschichte 29 schon gelesen? Nur eine Frage, warum? Es hat nur 28 Kapitel. Aber wir haben beim letzten, das war sowas Verrücktes, bei der letzten Gemeindebibelschule, wir haben das ja schon ein paar Mal durchgemacht, so natürlich nicht in dieser Intensität, dann haben einige eingekreuzt, ja, ich habe es durchgelesen. Und haben nicht gemerkt, dass sie lackiert worden sind, dass es gar nicht gibt. Und alle, die angekreuzt hatten, hast du Apostelgeschichte 29 gelesen, da war ein Zeichen, dass sie nicht gelesen haben. Also lüg nicht, lerne. Lerne und wir wollen lernen. Und es geht nicht, es geht, am Schluss werden wir ein Diplom geben und Zeugnis geben, dass du hier dieses durchgemacht hast, also diese Lektionen und diese 66 Bücher, das ist eine ganze Menge. Für manches Buch sage ich jetzt schon im Voraus, wir werden 2 Monate brauchen, wir werden nicht in einem Monat schaffen, weil es sehr umfangreich ist und so. Also ich mache aber Mut und möchte euch ermutigen, einmal im Monat hierher zu kommen, das Material holen, dann durcharbeiten zu Hause. Das kannst du jetzt also gleichzeitig dein Bibellese machen, sodass du einfach einen Gang durch die Bibel hast. Und zwar weißt, einmütig, einhellig, gemeinsam machen wir was durch, gemeinsam lernen wir aus dem Wort Gottes. Also es ist eine gute Zeit. Okay, für euch möchte ich euch jetzt herzlich einladen, mit mir aufzuschlagen, 1. Timotheus Kapitel 6, da werden wir über diesen geistlichen Menschen von Vers 11 lesen. Aber wir haben ja auch gestern ganz tollen Männertreff gehabt und ich möchte nur für diejenigen, die nicht dabei waren, was ist wahre Männlichkeit? Ich nehme das als Fortsetzung von gestern hier für die Geistlichkeit. Was ist echte Geistlichkeit? Gestern war das Thema, was ist echte Männlichkeit? Echte Männlichkeit war, und das war das Thema, das mich beschäftigt hat, das Gott ganz spontan einfach gegeben hat, 1. Korinther 16, Vers 13, da heißt es, wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Und alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das ist Männlichkeit. Seid stark und männlich, steht fest im Glauben und lasst alle Dinge in Liebe geschehen. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was ist Geistlichkeit? Was ist ein Geistlicher? 1. Timotheus Kapitel 6 von Vers 11, da heißt es, aber du, oder du Mensch, oder hier, aber du Gottesmensch, fliehe solches, was alles so davor ist, aufgelöst, Gewinn und was weiß ich, Geschwätz, Versuchung und Lüste und alles, was so da, so also Geiz, all diese Dinge, Irrlehre, die, was einem so viel Schmerzen bereitet. Du aber, Gottesmensch, fliehe solches, jag aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Eigentlich, wenn ich das gelesen habe, brauche ich euch nicht mehr viel sagen, was Geistlichkeit ist, aber ich werde es trotzdem noch was sagen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und ich gebiete dir von Gott, dir alle Dinge alle Dinge lebendig macht und vor Jesus Christus, der uns, der Pontius Pilatus bezeugt hat, ein gutes Bekenntnis, dass du haltest das Gebot ohne Flecken und untadelig bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christi, welche wird zeigen zu seiner Zeit der selige und allein gewaltige König aller Kreatur oder aller Könige und aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, das niemand zukommen kann, welchem kein Mensch je gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich in Ewigkeit. Amen. Vater, ich danke dir für diese Worte aus deiner heiligen Schrift und du möchtest diese Worte lebendig machen und uns zeigen, was ein geistlicher Mensch ist. Wie sieht ein geistlicher Mensch aus? Und Herr Jesus, sprich du zu uns. Heiliger Geist, übernimm du diesen Gottesdienst und leite du die Worte, leite du unsere Gedanken und hilf uns, dass wir nicht abschweifen irgendwo, sondern dass wir ganz konzentriert am Thema bleiben und das Thema nicht verfehlen. Heiliger Geist, hilf uns dabei. Amen. Wer ist ein Geistlicher? Gut, dass du fragst, was macht so ein Geistlicher, womit beschäftigt er sich, was ist so seine Hauptaufgabe, wovon lebt er eigentlich, ein geistlicher Mensch? Das sind so Gedanken, denen ich nachgehen werde. Paulus sagt hier, du Gottesmensch, das ist ein Geistlicher, der Mensch, der mit Gott lebt, mit Gott wandelt. Geistliche Menschen sind Gottesmenschen, sind mit Gott verbunden, verwachsen, sind von erfüllte Menschen, von der Gottheit erfüllt, Enthusiasten, also erfüllt von der Gottheit, sind Menschen, die sich Gott hingegeben haben, du Gottesmensch. Hier heißt es auch, was wir gehört haben, kämpfe den guten Kampf, ergreife das ewige Leben, ja nach Gerechtigkeit. In dieser Welt ist so viel Ungerechtigkeit. Es ist interessant, ein Jude, Saul von Tarsus, Ich werde auf diese Geschichte noch ein bisschen eingehen. Saul von Tarsus, er jagt Jesus nach, verfolgt ihn, wo es nur geht. Und dann erwischt ihn Jesus, so unterwegs auf der Straße nach Damaskus. Und er sitzt da in seinem Hotelzimmer. Und dann sagt der Heilige Geist zu dem Ananias, der dorthin gehen soll und den bekehren sollte, sagt er, siehe, er betet. Also wenn irgendjemand beten kann, das ist ein Jude. Juden sind Weltmeister im Beten. Also und für die ist das Beten A und O, sind genauso wie die Moslems, beten bald Tag und Nacht. Also das Gebet ist für einen Juden also eigentlich so das Atmen seiner Seele. Und hier sagt der liebe Gott zum Ananias, der betet. Saul von Tarsus betet. Dann frage ich mich, hat der Pharisäer von Pharisäer, dieser Theologiestudent, hat er nie in seinem Leben gebetet? Was hat er die ganze Zeit gemacht? Wenn jetzt erst der Heilige Geist dem Ananias erklärt, siehe, er betet. Drei Worte. Und hier wird Paulus oder Saulus zum Geistlichen, siehe, er betet. Das alles andere war Larifari. Das alles andere war alles Religion. Alles andere war nur Kult und Zeremonie und vielleicht auch Hokus Pokus. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Als Jude konnte er beten, aber ihm hat der Geist gefehlt. Siehe, er betet. Und weißt du, wo er beten angefangen hat? Als er blind geworden ist. Als er plötzlich im Finstern saß. Da fing er an zu beten. Als er niemand mehr sah, wurde er ein Beter. Und wenn du aufhörst, Menschen zu beobachten, oder Jesus sagt in einer anderen Passage, als er von den Juden dort spricht, und sagt, die Juden, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die öffentlich an jeder Straßenkreuzung beten, dass die Leute denken, guck mal an, wie geistlich doch der ist, guck mal, und ich, was bin ich? Oder er sagt, das sind alles Heuchler. Also Paulus war bis zu diesem Augenblick, wo Jesus ihn erwischte, ein Heuchler. Jetzt sagt er, endlich sagt der allmächtige Gott, siehe, er betet. Siehe, er betet. Als er niemand mehr was vorspielen konnte, als niemand mehr große Notiz nahm, guck mal, der betet, der kniet sich hin sogar. Oder Richtung Jerusalem, siehe, er betet. Du fängst erst an, geistlicher zu sein und geistlicher zu werden, wenn du in deine Kammer gehst und die Tür zumachst. Da wirst du ein Geistlicher. Nicht, wenn du in der Gemeinde stehst und kannst vorne in der ersten Reihe und winkst und jubelst und jodelst und jauchst und jubilierst, wo dich alle sehen, guck mal, wie fromm, also wie kann die so in diesen hohen Tönen jubeln und jauchzen, wo dich niemand mehr hört, da fängt erst das geistliche Leben an, im Verborgenen. Siehe, er betet. Als ich das gelesen habe heute Morgen, habe ich gedacht, Mensch, guck mal an, wie viel Theater wird in den Kirchen gespielt. Wie viele Gebete werden gesprochen, die gar nicht erhört werden, die alle für die Katz sind, auf Deutsch gesagt, wertlos, belanglos, schöne Gebete, schöne Worte, aber kommt bei Gott gar nicht an. Diese drei Worte leiten die Wende im Leben des Apostel Paulus ein. Vorher konnte Gott für ihn nichts tun, nichts sagen, nichts geben, ist nichts passiert. Es wäre genauso viel gewesen, als wenn er nicht gebetet hätte. Und solange wir nicht in der geistlichen Verfassung sind, solange wir nicht so weit sind, dass unser Gebet zu Gott ankommt, ist alles Beten umsonst. Wir brauchen den Geist des Gebets. Geistliche Menschen brauchen den Geist des Gebets. Oder dem Geist kannst du nicht. Siehe, er betet. Und musst du erstmal blind werden. Gott bewahre dich vor ihm. Sehr heilsam. Wäre sehr heilsam. Dass du plötzlich niemand mehr siehst, dass die Menschen Schnuppe und egal sind, die Welt kannst du vergessen, abschalten. Und dann fängst du an, erst richtig mit Gott zu reden, wie du reden solltest. Vorher war er nur Theologe, ein religiöser Fanatiker und nützte seine Religion ja, so viel wie gar nichts. Er hatte seine ganze Frömmigkeit, hat nur Herzeleid angerichtet, Menschen verfolgt und gejagt, andere. Und er dachte, er dient Gott. In seinem Wahnsinn. Und jetzt heißt es, siehe, er betet. Das leitet die Wende ein. Was macht einen geistlichen Menschen aus? Das Gebet. Das Gebet, die Zwiesprache mit Gott. Aber Beten und Beten sind zwei Paar Stiefeln. Du, Gottesmensch. Hier, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, gutes Bekenntnis. Das stärkste oder die stärkste Zeit der Geistlichkeit entsteht, also in Zeiten, wo es dunkel ist, wo es trüb ist, wo du nicht mehr weiter weißt, in Notzeiten, in der Gefangenschaft des menschlichen Geistes, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Not lehrt dich beten. heißt es einmal. Ah, in dunklen Zeiten, in Krisenzeiten, Wüstenzeiten, in Bedrängnissen, da entstehen Perlen, Edelsteine unter dem Druck und Spannung. Wo hat Israel sein Gesetz bekommen? In der Wüste, weit weg von aller Kultur, aber du Gottes Mensch. Da wird man erst richtiger Mensch, wenn man anfängt zu beten, mit Gott zu reden. Der Gottesmensch, was ist das, dieser geistliche Mensch, von dem ich spreche, ist nicht der Priester, ist nicht der Pfarrer, ist nicht der Pastor, ist nicht der Prediger, ist nicht der, der im Talar rumläuft. Nein, der geistliche Mensch hat ganz andere Klamotten an. Er ist Gottes Eigentum, hat Gottähnlichkeit. Er trägt Gottes Wesenzüge. Er wird vom Geist geleitet. Das ist der geistliche Mensch. Er lässt sich von dem Geist Gottes was sagen. Wir haben auch hier einige Zeugnisse gehört, in aller Schlichtheit. Der geistliche Mensch wird von Gott korrigiert, inspiriert, motiviert. Er kennt die Stimme des guten Hirten. Er reagiert auf Gott. Siehe, er betet. Und jetzt sitzt der gute Saul von Tarsus und wartet, bis der liebe Heiland ihm was als nächstes weiter sagt und nächste Impulse gibt. Der geistliche Mensch hat nichts begriffen, aber er ist ergriffen. Und jetzt, ich möchte, dass du so für dich so eine Strichliste machst oder einfach Notizen machst. Bin ich von Gott ergriffen? Ich glaube, ich habe es begriffen. Geistliche sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Johannes Evangelium 17. Sie sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Sie sind Bürger eines anderen Planeten oder Kosmos. Geistliche haben sich von der Materie im gewissen Sinne gelöst, du aber entschlag dich als Mensch Gottes von den ganzen Altweiberfabeln und Geschichten und Stories und alles, was so die Umis erzählen, von dem ganzen Jägerlatein oder auch Priesterlatein. Entschlage dich. Geistliche Menschen haben sich vom Materialismus gelöst, von dem Sichtbaren, obwohl sie alles haben, was sie brauchen. Sie leben in einem anderen Bewusstsein. Sie leben in einer anderen Welt, in der Welt Gottes, im anderen Reich, in einer anderen Dimension. Du aber Mensch Gottes, lieber Timotheus. Wer ist ein Geistlicher? Geistliche Menschen haben einen anderen Geist als die Normalen. Man muss sich vorstellen, die Theologen, die heutzutage Theologie studieren, die glauben nicht einmal mehr, was in der Bibel drin steht zum großen Teil. An die Auferstehung, Jungfrauengeburt. Und alles, was eigentlich das Christentum ausmacht. Aber sie wollen dann irgendwann mal predigen. Weißt du, was sie predigen? Todeschristentum eines Tages. Und wir wundern uns, dass vom Altar ein Verderben ausgeht. Dass Leute sich nicht bekehren, dass die Kirchen sich immer mehr leeren und leeren. Geistliche Menschen haben einen anderen Geist. Ich denke nur an Daniel. Ich denke nur an Josef. Ich denke nur an Moses. Die schöpften aus einer anderen Quelle. Sie orientierten sich an Gott. Und das sind geistliche Menschen, die sich an Gott orientieren. Was würde Jesus tun? Das ist ein Geistlicher, der immer wieder fragt, was würde Jesus in dieser Situation sagen? Wie würde sich Jesus in dieser Situation benehmen? Sie suchen, und das sind geistliche Menschen, nicht mehr Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Du Gottesmensch. Du Gottesmensch. Also der Mensch, der Gott in sich hat, der hört die Stimme Gottes. Sie lassen Gott mitentscheiden. Und es war so schön, gestern in diesem Männertreff, jemand sagte also, ich habe den Befehl von oben bekommen. Immer wird den Befehl von oben bekommen. Und das ist so schön. Meine Befehle kommen nicht von irgendeiner Institution. Meine Impulse und meine Befehle kommen von dort oben. Wo kommen deine Impulse, deine Befehle her? Wo fallen bei dir die Würfel? Wer entscheidet bei dir in deinem Leben? Der da oben, ist er dein Boss, dein Chef? Und weißt du, du kannst dich dann drauf verlassen, wenn du von oben den Befehl bekommen hast. Dann kannst du durch dick und dünn gehen, dann kann dich niemand umstimmen, dann bist du in der richtigen Verfassung und Stimmung. Der da oben. Geistliche Menschen führen ein Leben anderer Art. Sie leben anders. Sie sagen, ich muss erst mal mit meinem Direktor sprechen oder mit meinem Arbeitgeber oder mit meinem Geldgeber oder Gesundheitsgeber oder was weiß ich. Ich muss mit ihm sprechen. Sie schöpfen aus einer anderen Quelle ihr ganzes Wissen, ihre ganze Energie. Sie führen ein Leben nach einer anderen Qualität, nach anderen Werten. Sie führen ein Leben auf Gott gerichtet, ein göttliches Leben. Sie leben auf Gott zu, nicht von Gott weg, sondern auf Gott zu. Sie verstehen Gott und Gott versteht sie. Siehe, er betet. Sie stehen unter der Gnade Gottes und sie stehen für Gott. Denk nur an diese drei Jünglinge im Danielbuch. Sie stehen, der Nebukadnezar kann machen, was er will, kann sich auf den Hand stellen, aber die drei bleiben stehen und lassen sich nicht erschüttern. Das sind Menschen, die geistlich sind. Wir werden unsere Knie nicht beugen, Nebukadnezar. Du kannst Gift fressen, du kannst uns den Ofen 7-mal heißer machen. Wir werden unsere Knie nicht beugen. Das sind geistliche Menschen, die sich nicht erschüttern lassen vom Druck der Gesellschaft durch die Gesetze, die ihr Beten sich nicht verbieten lassen. Wenn jetzt ein neues Gebet, Gesetz rauskommt, du darfst niemand mehr bitten 30 Tage lang, wie Daniel damals. Der geistliche Mensch geht lieber für Gott in die Löwengrube oder in den Feuerofen. Das sind geistliche Menschen, die sich von Gott nicht abbringen lassen. Da können Probleme sein in deinem Leben, so viel die wollen. Da kann das Haus abbrennen, da können alle Rindviecher gestohlen werden. Der Hiob bleibt bei seinem Gott und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sind geistliche Menschen, die sich nicht erschüttern lassen durch Krankheit, durch Tod, durch Verlust, durch Ruin, durch Offenbarungseid, durch Krisen. Geistliche Menschen stehen alles durch, weil sie von woanders ihre Kraft herschöpfen. Die bleiben am Ball. Die geben Gott nicht auf, sie sagen Gott nicht ab und denen kann kein Löwe was antun. Kein Teufel, kein Dämon. Geistliche sind Bürger einer anderen Welt. Sie rechnen anders, weil für sie zählt was anderes. Sie denken anders, sie reden anders. Das sind geistliche Menschen. Wie sieht der geistliche Mensch aus, dieser geistliche Beruf, von dem ich spreche? Es ist nicht immer leicht. Geschwister, ich muss euch die Wahrheit sagen. Ich bin auch Pastor, bin auch Geistlicher, will geistlich sein. Ich denke hier an diesen Mann, der auch sehr geistlich war, zu dem hat Gott gesprochen, Jona. Und ich sage euch die Wahrheit, es ist nicht leicht, ein Geistlicher zu sein. Den Willen Gottes ins Detail zu tun. Und was macht unser lieber Bruder Jona? Er liegt im Schiff, da unten und schnarcht, kann er wahrscheinlich nicht, aber er schläft, kann aber auch nicht. Und er liegt da unten und sagt, da kommt doch der Kapitän und sagt, sagen Sie mal, was ist Ihr Beruf? Ich bin ein Geistlicher. Ich bin ein Prophet. Bin ein Jude. Ja, wo sind Sie? Was ist Ihr Beruf? Was ist Ihr Beruf? Oder in welchen Sachen sind Sie jetzt unterwegs? Wo fahren Sie hin? Wir fahren ja nach Tarsis. Aber wo wollen Sie hin? Was ist Ihr Beruf? Geistlicher. Aber in eine falsche Richtung. Und es sind so viele Geistliche, die in die falsche Richtung gehen. Jona ging in die falsche Richtung, aus Angst, weil ihm die Last zu schwer war. Also manchmal ist es, und trotzdem war der Bote Gottes. Und solche Geistliche wie jetzt der Jona, sie bringen manchmal andere in Not, weil sie in die falsche Richtung unterwegs sind. Und dann kommen sie nach Ninive, machen Ninive verrückt. Die tun Buße in Sack und Asche nach 3 Tagen. Dann machen sie sich selbst wieder verrückt. Ich wusste, Gott, dass du so barmherzig und gnädig bist und so weiter. Du siehst also, geistlicher zu sein ist nicht einfach, wenn du das genau nimmst. Geistliche sind in der Schule Gottes, in Gottes Ausbildung, lernen bei Gott, sind in der Entwicklung durch Gott. Gott bearbeitet sie, er ist der Töpfer, sie sind der Ton. Sie werden ganz anders und individuell geführt, jeder anders. Geistliche Menschen, die werden nicht nach einer Schablone produziert. Jeder Geistliche, der geistlich ist, von Gott aus gesehen geistlich, weißt du, in der Kirche sagt man Laien und Geistliche. Bei Gott gibt es keine Laien. Bei Gott gibt es nur Geistliche. Also wenn du in Gottes Armee eintrittst, bist du ein Geistlicher. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, kommst du auf diesem Fließband Gottes, zubereitet als Geistlicher, ausgebildet als Geistlicher. Kommst in die Schule Gottes, in die Extraschule, Extrabehandlung. Und du sollst göttliches Format haben. Geistliche sind nicht perfekt. Weil die meisten Leute denken, Geistliche, denk nur an Frau Kiesmann. Also ich mag diese Frau trotz allem. Die ist geheilt für den Rest ihres Lebens. Die wird nie mehr Alkohol trinken. Die wird nur noch was trinken. Und die weiß, was es bedeutet. Aber du siehst auch auf der anderen Seite. Weißt du, Gott bildet seine Leute in aller Liebe aus. Weißt du, und Gott korrigiert die Leute. Und ich achte, dass die sagt, also ich gebe mein Bischofsamt und meinen Ratsvorsitz ab und ich will nur noch Pastor sein. Ich will nur noch Diener Gottes sein. Und das kann ich in meiner Kirche. Weißt du, da musst du nicht dann irgendwie einen Titel, weißt du, Geistliche sind nicht Leute, die nur Titeln her nachlaufen und sich profilieren suchen, sondern die wollen ihr Glauben ausleben, geradeaus ihren Weg gehen. Es klappt nicht immer. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn du ein Geistlicher sein möchtest, im Sinne der Bibel, der Heiligen Schrift, du Gottesmensch, wenn du das werden möchtest, es geht auch geradeaus deinen Weg gehen. Du kommst manchmal auf Abwege, auch als Kind Gottes, gehört dazu. Ich möchte hier ein Realist sein. Weißt du, wir sind von dem Erbarmen und der Gnade Gottes abhängig. Geistliche Menschen haben Ähnlichkeit mit Jesus. Sie profitieren von dem, was Gott ihnen gibt und nicht gibt. Sie leben von der Gnade und dem Erbarmen Gottes. Das sind wahre geistliche Menschen, die nicht selber produzieren und sagen, ich muss was tun. Geistliche Menschen sind keine Perfektionisten, nie gewesen und die werden auch nie versuchen zu sein. Sie kommen sich immer vor Gott unwürdig vor. Das sind Geistliche. In dem Augenblick, wo einer sagt, oh Gott, schau an, ich bete so und so viel Mal am Tag und ich faste und ich gebe den Armen und so weiter und ich mache das und ich bin in jedem Gottesdienst, also ich fehle nie. Bei dem passiert überhaupt nichts. Denk an diesen Pharisäer. Aber ein Geistlicher ist, der am Altar steht und dann hört er diesen komischen Mann dann und schlägt an der Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, der ist Geistlicher. Und er ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Geistliche sind nicht diese ganzen Superfrommen und ich warne euch vor Superfromme. Ich warne euch vor Superfromme, sind gefährlicher wie die Löwen. Die Superfrommen. Die reden dir nur Minderwertigkeitskomplexe ein. So wie dieser Pharisäer dort im Tempel, dem armen Zöllner. Aber der ging gerechtfertigt. Also, geistliche Menschen sind keine Perfektionisten. Manchmal verhalten sich Geistliche sehr ungeistlich. Ich will dir ein Bild vom Geistlichen malen. Und Gott möge mir helfen, dass du das verstehst. Ich möchte dich auf dem Teppich wieder zurückbringen. Von Wolke Nummer 7 oder vom Olymp. Jona verkriecht sich im Schiff, flieht vor seiner Berufung. Oder unser lieber Bruder Petrus geht auf dem Wasser ganz stolz und sagt, Leute, guckt mal, was ich kann. Das könnt ihr alle nicht. Denn wer ist von uns schon auch mal auf dem Wasser gelaufen? Höchstens Seawalking oder Wasserskier. Aber Petrus ging wirklich ohne Hilfsmittel auf dem Wasser, mit Jesus allein. Und dann plötzlich kommt eine Welle, schaut auf die Welle, schaut auf den Sturm und gluck, 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 geht abwärts mit ihm. Oder dieser Petrus, ich will dir den Petrus, Petrus ist für mich so ein Realist, kein Fantast. Der ist, also wenn Petrus Pastor wäre, wäre ich in seiner Gemeinde. Ist ein sehr starker Realist. Weißt du, und Petrus, in einem Moment sagt er, Matthäus 16, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist mächtig. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, Fleisch und Blut haben sie doch nicht offenbart, aber der Geist meines Vaters. 5 Minuten später hat der Heiland gesagt, du, ich muss am Kreuz, muss sterben. Dann sagt er, Herr, das widerfahre dir nicht. Und du siehst, ein Geistlicher, Petrus ist ein Geistlicher, also wenn irgendjemand ein Geistlicher ist und sich geistlich nennen darf und kann, das ist unser Bruder Petrus. Du siehst, in einem Moment spricht der Heilige Geist und 5 Minuten später ist der Teufel, der aus ihm redet. Geistliche schwanken zwischen zwei Welten. Einmal Gott und einmal Satan. Und was sagt Jesus zu ihm? Derselbe Jesus, der ihm gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des Lebendigen, oder du bist Petrus, auf diese Aussage will ich meine Gemeinde bauen. Derselbe Jesus sagt, Satan hinter mir. Das sind Geistliche. Bitte, geistliche Menschen sind Realisten. Die sinken, aus denen spricht der Heilige Geist oder aus denen spricht genauso gut der Teufel. Oh ja, und jetzt bist du entsetzt. Geistliche leben in einem Spannungsfeld. Sie bewegen sich zwischen Extreme. Du sagst ja, das ist Petrus. Aber ich könnte dir jeden Heiligen auflisten. Ich denke nur an unseren lieben Freund David in der Bibel, König David, Halleluja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und diese herrlichen Loblieder, die er über den lieben Gott in höchsten Tönen hinausposaunt. Und Gott dient mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Hingabe und so weiter. Und dann sündigt er wie keiner wohl. Derselbe Petrus, also derselbe David. Und dann heult er, dass er sogar keine Tränen mehr in sich hat. Und presst und so weiter und sagt, Gott sei mir arm und Sünder gnädig. Oder ich denke an Elia, der Feuer vom Himmel holt. Das sind die Heiligen, das sind die Geistlichen. Die schwanken zwischen Himmel und Hölle. Gottes Nähe und Gottes Ferne sind Geistliche. Die kämpfen, die ringen. Und Elia, der holt Feuer vom Himmel. Gott, Gott. Was der alles so macht auf dem Karmel dort. Und einen halben Tag später liegt er unter dem Ginsterstrauch oder in der Höhle oder wo auch immer. Oh Gott, ich bin nicht besser wie die anderen, lass mich sterben. Zwischen Leben und Tod, da schwanken die Geistlichen. Da bewegen sie sich. Weißt du, zuerst einmal große Schlachten kämpfen und dann sich selbst nicht in Griff haben oder nicht besser sein als die anderen. Du Gottesmensch, das bringt das der Beruf des Geistlichen mit sich. Er ist Gott Mensch und du Gott Mensch. Weißt du, da bist du so in Gott, so ergriffen auf dem Karmel, da packst die Briefe, die Priester drehst in den Hals um 800 gleich an einem Tag. Hat alles gemacht, ich überlege einmal. Den Herrenaltar gebaut, den Ochsen geschlachtet, alles selber gemacht, hat ihm niemand geholfen. Denn er wollte beweisen, Gott ist mit mir, ich kann das. Und er gießt noch Wasser auf Steine, damit niemand sagen kann, das hat sich von selbst entzündet. Also, er ist so stark im Glauben wie Elia, also gerade dieser Elia hier, und einen halben Tag später will er nichts mehr. Der ist wieder Mensch. Weißt du, du bist, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, bist du geistlich. Und solange du unter Gott stehst, bist du geistlich. Und solange du im Namen des Herrn handelst, bist du ein geistlich. Und sobald du damit mit der Arbeit fertig bist, bist du wieder ein ganz normaler Mensch. Es ist so, als wenn aus dem Luftballon Luft ausgelassen worden wäre. So kommst du dann vor. Geistliche. Ist es was verkehrt dabei? Wir haben diese Woche das Thema gehabt, kann man sündlos leben? Jawohl, das kann man, das sollte man und das darf man. Das ist unser Recht. Weißt du, auf der einen Seite, stark, Gottes Sohn und Jesus war Gottes Sohn. Gott ist Mensch. Und dann kommt der Teufel. Jesus, bitte, mach das. Praktisch nicht der Heilige Geist schreibt Jesus vor, was er machen soll. Der Teufel schreibt ihm vor. Gleich bevor er anfängt. Erfüllt vom Heiligen Geist, wird in der Wüste geführt zur Versuchung. Derselbe Jesus. Und die Kämpfe, die Jesus hatte, die hast du und ich, das haben alle Geistlichen. Ungeistliche haben solche Kämpfe nicht. Weißt du, Ungeistliche, die dann denken, von was redet der Matthäus jetzt heute Morgen? Was denkt er sich? Geistliche Menschen wissen, wovon es geht. Jesus war im Geist betrübt, wurde vom Teufel versucht. Sogar der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen. Kannst du den Herrn Jesus vorstellen, dass er eine Peitsche macht und die Tische umwirft, wie ein Wilder sich benimmt? Kannst du Jesus dir so vorstellen? Ich schon. Und er war geistlich. Der war nicht ungeistlich. Stell dir mal vor, der geht, der schmeißt alles um, lässt die Tauben wegfliegen, die Schafe lässt er davonlaufen. Und dann sitzt er wieder auf dem Esel und die Leute rufen Hosianna. Oder dann liegt im Garten Gethsemane, schwitzt Wasser und Blut, derselbe Jesus. Und wenn Jesus Wasser und Blut schwitzt, sagt uns was, schwitzt du mal Wasser und Blut. Und das sind geistliche Menschen, die schwitzen manchmal Wasser und Blut. Die verwandeln nicht Wasser in Wein. Nein, die erleben auch die andere Seite. Das war das Letzte, was wir von Jesus wissen. Er schwitzt Wasser und Blut. Was ist der Beruf eines geistlichen Menschen? Was macht ihn aus? Was macht ihn geistlich? Wie lebt er? Geistliche sind schwer zu verstehen und noch schwerer zu begreifen. Echte Geistliche. Weißt du, wenn Leute kommen und diese Anfechtung, wovon du sprichst, habe ich überhaupt nicht. Dann muss ich denen in die Augen gucken und sagen, du, entweder lügst du mir jetzt gerade an, bist nicht ehrlich oder bist kein Mensch. Bist ein Roboter. Irgendwas ist faul in der ganzen Geschichte. Wir haben Kämpfe, wir haben Anfechtungen. Und jeder, der geistlich sein will, du musst überlegen, Martin Luther, was macht er? Übersetzt die Bibel. Und hat eigentlich keine andere Beschäftigung als nur Bibelübersetzung. Und beim Bibelübersetzen, wer kommt zu ihm? Der Teufel persönlich. Und weißt du, was unser Luther macht? Er nimmt den Tintenfass und ping. Du siehst also, wir haben selbst beim Bibellesen den Teufel in Aktion. Bist du Gottes Sohn? Jesus da. Geistliche, ihr Beruf ist anders, ihr Dienst ist anders, ihr Leben ist anders. Und ich möchte dir mit Gottes Hilfe heute Morgen versuchen, den Geistlichen ein bisschen zu skizzieren, diesen Gottesmenschen. Siehe, er betet, Saul von Tarsus, siehe, er betet. Geistliche sind also schwer zu begreifen, äußerlich sehr schwer zu beurteilen. Und eigentlich siehst du einen Geistlichen nicht an der Nasenspitze oder am Heiligenschein. Weißt du, Geistliche werden meistens so mit Heiligenschein dargestellt. Aber leider, die haben mehr Hörner als Heiligenschein, die Geistlichen. Moses wird ja eigentlich, wenn Moses dargestellt wird, wird er mit Hörnern dargestellt, also nicht nur mit dem Heiligenschein. Also geistliche Menschen, die gehen für Gott durch dick und dünn, das sind Geistliche. Die lassen sich nicht abhalten. Die haben mehr Hörner wie Heiligenscheine. Weißt du, da gibt es Leute, Paulus schreibt hier weiter, die haben den Schein einer Gottseligkeit. Weißt du, Halleluja. Also mir ist mal in der Grabeskirche, in Jerusalem passiert, aber so viel Heuchelei auf einem Haufen habe ich noch nirgendwo gesehen wie dort in der Grabeskirche. Da ist doch ein altes Weibchen, versucht da zu gucken, wo der Heiland da gestorben ist, wo das Kreuz von Golgatha war. Da steht doch ein orthodoxer Priester, haut der Frau auf den Hintern, die Frau fliegt durch bis ins andere Ende. Vor Schmerzen hat die geschrien, da habe ich gesagt, guck mal. Und zuerst stand er da. Und dann, als er das den Schlag der armen Frau gegeben hat, dieser alten Frau, dann stand er wieder nachher da. Ein Heuchler durch und durch. Verstehst du? Und wenn du diese Heuchler anschaust, weißt du, die können froh sein. Meine Kinder sind in Bayern, nicht meine Kinder, meine Brüder, Geschwister sind in Bayern in eine Schule gegangen. Es ist interessant. Und die haben etwas erlebt. Und es ist tatsächlich so passiert, nicht nur einmal, zweimal. Da wurde in Bayern noch gebetet, Schulgebet. Und die haben manchmal Faxen gemacht, die Kinder. Und weißt du, was passiert ist? Der Lehrer betet da, was weiß ich, was für ein Gebet. Zack, kriegt einer Ohrfeige, weil er Faxen macht. Und er betet wieder weiter sein Gebet weiter. Und dann hat er gesagt, guck mal, das soll man Schulgebet abschaffen. Und tatsächlich, verstehst du, solche Gebete sind nichts. Siehe, er betet. Verstehst du, wenn jemand Faxen macht, zack, eine Ohrfeige und dann... Heuchelei. Aber mich hat so tief, da habe ich gesagt, guck mal, mir die Heuchler und Schriftgelehrten Pharisäer damals aus den Tagen Jesu vorstellen, wie der Priester dort in der Grabeskirche. Hau doch der alten Oma so auf den Hintern, dass die vorfliegt, weil die so langsam war oder so langsam da geguckt hat oder so innerlich ergriffen war von dem Kreuz dort in der Grabeskirche. In aller Liebe. Siehe, er betet, Saul von Tarsus, das war Gottes Mensch. Und Ananias wusste ganz genau, ist genau bestens informiert jetzt. Und er weiß, vom Heiligen Geist jetzt nicht auf den Mann zu gehen, muss ich vor ihm gar keine Angst haben. Er wusste, was er für Ausbildung und Qualifikation und Werdegang jetzt schon hinter sich hat. Siehe, er betet. Siehe, er betet. Wenn ein Mensch betet, kannst du ihm dienen. Und solange er nicht betet, kannst du erzählen, so viel du willst, kannst es ihm zuschieben und schenken und tun und machen, so viel du willst. Er kann es nicht begreifen. Da wusste Ananias ganz genau, was er ihm sagen und nicht sagen darf und kann und soll. Er wusste ganz genau Bescheid, jetzt begreift er endlich, siehe, er betet. Jetzt ist er reif, von Gott was zu empfangen, eine Predigt. Und solange du nicht betest, kann Gott dir nicht dienen. Einem Menschen, der noch nicht betet, kann nichts Göttliches anvertraut werden, kann seine Berufung ihm nicht mitgeteilt werden, dem kannst du nichts Großes über Gott sagen, dem kannst du evangelisieren höchstens. Kannst keine Seelsorge tun, siehe, er betet. Ananias, du Seelsorge an Saul von Tarsus, weil er betet, weil er auf dem Weg ist, jetzt ein Geistlicher zu werden. Innere Erneuerung erlebt er jetzt gerade. Ein Mensch, der noch nicht betet, ist blind für Gott und sehend für die Welt. Seine Augen gucken nach was anderem, nach den Äußeren, nach Gefühl, nach Verstand, nach Religion. Aber wenn er betet, dann kann Gott zu ihm jetzt reden. Jetzt kann Bruder Ananias kommen. Lieber Bruder Saul, der Härte, der unterwegs erschienen ist. Paulus war schon ein Mensch des Gebets. Der wollte sich mit Gebet sein Leben lang beschäftigt. Er war vom Beruf Zeltmacher. Und wenn du Judaismus ein bisschen kennst und was Zeltmacher in der Bibel ist, Paulus trifft nachher den Aquila und Priscilla und das war auch ein Zeltmacher. Und so war der bewegt sich unter Zeltmacher. Was ist ein Zeltmacher im Judentum? Nicht, dass er so Zelte macht. Zu der Zeit, als Paulus lebte, gab es keine Zelte. Es gab Zelte, gibt es heute auch noch Zelte, Campingzelte. Aber die Leute wohnten und lebten in festen Häusern. Die waren keine Beduinen und keine Nomaden mehr. Zeltmacher hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Ein Rabbi sollte zwei Berufe haben. Er sollte Rabbiner sein und entweder Zimmermann oder Zeltmacher. Okay, was das auch immer heißt. Jüdische Menschen sind durchweg, also Rabbiner, echte, waschechte Juden sind Zeltmacher. Paulus war so ein Zeltmacher. Vom Beruf war er Zeltmacher, deshalb findet er auch Zeltmacher. Was ist ein Zeltmacher? Der Zeltmacher baut oder stellt her Gebetsschale. Das ist ein Zeltmacher, Gebetsschale. Dass man sich vor Gott verdeckt. Der jüdische Mensch, wenn er betet, verdeckt sein Haupt vor Gott. Aus welchen Gründen auch immer. Also der arbeitet schon, der präpariert die Leute, der dient den Leuten mit dem Gebetsschal als Zeltmacher. Das ist das Zelt. Die wandernde Stiftshütte unterwegs. Der geistliche Mensch bedeckt sein Haupt beim Beten, wenn er mit Gott redet. Warum tut er das? Er fühlt sich unwürdig vor dem Herrn. Er will nicht gesehen werden von Menschen. Geht niemand was an, wenn er betet. Möchte nicht abgelenkt werden, wenn er mit Gott redet. Deshalb Zeltmacher. Paulus war so einer, der kunstvoll die Zelte, also dieses Gebetstuch, Gebetsmantel, Gebetsschal machte. Und in dieser Welt gibt es so viele Störungen, die dich vom Beten ablenken. Und deshalb, ich sehe hier eine wunderbare Führung Gottes. Weißt du, er hat äußerlich Zelte hergestellt, den Leuten Gebetsschale verkauft, das war so sein Beruf. Das hat er gelernt in Jerusalem, von Kindesbeinen an. Aber er selber ist so weit weg gewesen davon. Ein wahrer Beter will nicht gesehen werden. Ich möchte nur ganz kurz auf diese Sache eingehen. Was ist ein Geistlicher? Er wollte Geistlicher sein. Er wollte den Menschen zu Gott näher bringen. Das war sein Beruf, seine Ausbildung. Der geistliche Mensch möchte ungestört werden, mit Gott reden. Zwischen ihm und Gott sollte nichts dazwischen stehen. Dort hat niemand was zu suchen beim geistlichen Menschen. Das ist der geistliche Mensch. Deshalb dieser Gebetsschal. Einfach zudecken. Ich will Gott sehen. Wenn ich mit Gott rede, mache ich auch meine Augen zu. Ist auch schon das Zelt zu machen, die Vorhänge zu ziehen. Ich will mit Gott reden. Der geistliche Mensch redet mit einem höheren Geist, mit einer höheren Instanz, beschäftigt sich mit dem Original, mit dem Heiligen Selbst, mit Gott. Das war Paulus schon seine Ausbildung. Er hat sich schon als Junge, wurde sogar wahrscheinlich von seinem Vater dorthin geschickt, nach Jerusalem, denn er erzählt später. Und der jüdische Mensch benutzt diesen Gebetszelt oder Schal und nennt auch Zelt des Gebetes, wo er sich mit Gott vereinigt, mit Gott verschmilzt. Und dann diese Fransen, und das ist alles kunstvoll gewebt. Und eigentlich all diese Fäden, ich weiß, ich wollte mein Gebetsschal mitbringen und euch das vorführen heute, aber habe gedacht, das mache ich vielleicht gelegentlich. Alle 613 Gebote sind da eingewebt. Und wir wissen sogar, als Jesus dieser blutflüssigen Frau begegnete, da hat die Frau gesagt, wenn ich nur könnte, die Quaste seines Gebetsmantels. Also Jesus, wenn er so diente, hat sein Gebetsmantel immer angehabt. Er war ein Mensch des Gebetes. Er hat schon morgens in aller Herrgottsfrüh gebetet. Und Paulus hat solche Mäntel hergestellt. Zelt des Gebetes. Und dann diese blaue Schnur, Bruder Samuel, das symbolisiert den Himmel, die Gegenwart Gottes. Und immer wieder, in allem ist diese blaue Schnur eingewebt. Man wird an den Himmel erinnert. Alles dient dem Ewigen, dem Geistlichen. Und das hat mit Gott zu tun. Also, was in diesem Schal, was Gott dort den Menschen gegeben hat und geschenkt hat, das ist nur alles symbolisch. Aber da ist noch viel mehr drin. Die wahre Herrlichkeit kommt erst. Das ist diese Hoffnung. Es fließt aus dem Gebet, kommt der Himmel hier auf diese Erde. Dein Wille geschehe hier auf Erden und in all diesen Quasten, an vier Ecken, diese blaue Schnur. Von überall soll die Herrlichkeit Gottes hier in diese Welt kommen, im Alltag, in deinem Leben. Immer diese blaue Schnur. Gott will sich offenbaren. Das ist der Geistliche. Aber was ist Paulus gewesen? Blind. Er war blind, er hat es nicht begriffen. Aber er ist so Zelthersteller. Das ist sein Beruf. Apostelgeschichte 18, Vers 2 bis 3, da trifft der Aquila und Priscilla. Und die lebten zur Zeit auch, oder die arbeiten zur Zeit auch damit, Zelte herzustellen. Und diese Bedeutung Zeltmacher, Gebetsschale. Und jetzt sitzt er da im Dunkeln, braucht er keinen Gebetsschal mehr. Gott hat ihn geblendet, die Herrlichkeit Gottes hat ihn geblendet. Und Paulus erzählt in Philipper 3, Vers 4, was er war. Das ist also, wie Gott so diesen jungen Mann zubereitet hat, zu dem, was er aus ihm machen wollte, zum Geistlichen. Also du siehst, Paulus war ein Geistlicher, aber der Weg zum Geistlichen ging zuerst mal über das Natürliche. Philipper 3, Vers 4, er war aus dem Stamm Benjamin, er war ein Hebräer von Hebräern. Apostelgeschichte 22 erzählt er, hat sogar beim Gamaliel gelernt, saß zu seinen Füßen und er war streng im Gesetz unterwiesen und er war ein Eiferer des Gesetzes. Aber das reicht alles nicht aus zum geistlichen Beruf. Dann Apostelgeschichte 26, 45 ergänzt er noch dazu, dass er seine Jugend in Jerusalem verbrachte und mit der strengsten Sekte der Pharisäer verbunden war und er war in den Sitten seiner Religion unterwiesen. Er war also ein Experte, aber immer noch kein Geistlicher. Immer noch kein Geistlicher. Er hat anderen Gebetsmäntel hergestellt, also praktisch Kreuze geschnitzt oder Herrgott geschnitzt oder was weiß ich, was er geschnitzt hat, aber er war immer noch kein Geistlicher. Du kannst also in der Produktion religiöser Reliquien sein und kannst immer noch kein Geistlicher sein. Und das war Paulus, bis Gott ihm selber begegnete. Siehe, er betet. Jesus sprach von diesen Gebetsmänteln, von diesen Pharisäern, Matthäus 23, Vers 5 und Vers 27 bis 28. Er sagt, guck mal, die wollen überall gesehen werden. Und dann beschreibt er, die wollen geistlich sein, aber sie sind es nicht. Es gibt so viele Menschen, und der General von Fiebern erzählt eine Geschichte, sehr anschauliche Geschichte. Er war beim Ritt irgendwo und ist mit seinem Jackett hängen geblieben. Dann kommt er zu seiner Kompanie zurück und sagt, ist hier ein Schneider? Und dann springt ein Bursche auf und sagt, jawohl, ich bin ein Schneider. Dann sagt er, gut, du gehst mit mir aufs Zimmer. Und dann erklärt er sein Problem und sagt er, hier, bitte kannst du das reparieren und zwar schön sauber. Dann sagt der General, entschuldigen Sie, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so viele heißen Metzger und wissen nicht einmal, wie man Hasen schlachtet. Weißt du, du hast den Namen, dass du lebst. Und bist tot. Kannst geistlicher sein? Ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und hier von diesen frommen Pharisäern erzählt er, müsst es lesen, Matthäus 23, Vers 5 und 27. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid übertünchte Gräber, von außen sehr hübsch, seid ihr voll toten Gebeine und Unreinheit, und äußerlich seid ihr fromm, aber innerlich voller Ungeziefer, ihr Heuchler. Also, Geistliche. Weißt du, Geistliche sind ehrliche Menschen, die geben zu, was sie sind und was sie nicht sind. Aber wenn jemand überspielt alles so mit seiner Religiosität, Halleluja, wir schaffen mit Gottes Hilfe. Nein, wir schaffen gar nichts, wenn Gott uns nicht gnädig ist. Wir schaffen gar nichts. Wir schaffen es. So, und Jesus interessiert sich nicht, wie es draußen aussieht, sondern wie sieht es innen aus. Die Geistlichkeit eines Menschen wird von innen her bestimmt. Wie ist die innere Ordnung bei diesem? Sind da die Gebeine schon weg, aufgeräumt? Ist das Ungeziefer schon raus oder ist es voller? Du musst mal eine Urne aufmachen. Also es ist interessant, wenn man so Beerdigung macht und man so eine alte Plätze, Urnenplätze aufmacht. Du, was da für Zeug rauskommt. Weißt du, was ich so alles an? Die Urne ist noch nicht einmal verfallen. Und da kommt eine nächste Urne, so wird reingeschoben. Also ich habe gesagt, warum haben sie nicht vorher geputzt? Er sagt, das ist keine Zeit natürlich. Oder wollen extra Geld haben. Totengebein. Was ist unter dem Deckel? Unter dem Deckmantel der Religion? Charismatiker, Pfingstler, Baptist, Methodist, Katholik, Protestant. Was ist unter dem Deckmantel? Der Herr will sehen, was ist darunter. Gras drüber gewachsen. Nein, nein. Weißt du, und hier, mir geht es hier um ein paar Themen, ein paar Gedanken. Was ist der Geistliche? Wie wird man ein Geistlicher? Zuerst einmal, die Grundprobleme müssen gelöst werden. Diese toten Gebeine, das, was nicht verwest. Die toten Gebeine, dieses Ungeziefer, dieses Geschmeiß, das sich so lange hält und du kriegst nicht weg. Geistliche Menschen sorgen für den inneren Menschen. Wie geht es deiner Seele? Was ist noch in deinen Gedanken? In deinem Herzen? Weißt du, äußerlich bist du brav, aber dein Herz ist vielleicht angekratzt, angeknickt oder verletzt, was auch immer. Wie gehst du, und das sind Geistliche, wie gehst du mit dem Sündenproblem bei dir um? Römer 7, Römer 8. Ich, elender Mensch, das ist Paulus. Paulus vor der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Paulus nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wer kann mich erlösen? Und dann, und das sind Geistliche, das ist das Verrückte. In einem Kapitel davor, dann sagt er, ich, elender Mensch. Und im nächsten Kapitel sagt er, es ist nichts mehr verdammlich an die, die in Christus Jesus sind. Das sind Geistliche. Du sagst voller Widersprüche. Aber wie gehst du mit dem Problem um? Zuerst ein Pharisäer von Pharisäern, ein Hebräer von Hebräern und dann, Hebräer sind nicht anders, die von jenseits kamen. Wo kommst du her? Von der anderen Seite, vom Euphrat. So, wie sind deine Grundprobleme gelöst worden? Jesus interessiert sich, was hinter der Schale ist. Wie sieht es mit den Knochen, den Gebeinen aus? Wer seine Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat, kann kein Geistlicher sein. Kann keine Zukunft gewinnen. Und die Zukunft nützt ihm auch gar nicht viel. Kann die Zukunft auch gar nicht begreifen. Wenn deine Vergangenheit nicht aufgearbeitet ist, wie sieht es mit deiner Vergangenheit aus? Mit dem, was gestern und vorgestern war? Der Geistliche hat eine ganz andere Geschichte. Seine Vergangenheit ist anders. Hat einen ganz anderen Werdegang. Siehe, jetzt erbetet. Nicht alles zudecken. Wir bringen alles unter das Blut Jesu Christi. Nein, es muss aufgearbeitet werden. Der Geistliche hat viel selbst gemacht. Mit den toten Gebeinen alle raus in ein Gebeinhaus. Das wissen wir natürlich nicht. Das ist für uns Deutsche oder Europäer unverständlich. Das sind orientalische Sitten. Aber der Geistliche, der gibt sich mit den toten Gebeinen nicht mehr ab. Kümmert sich nicht mehr darum, was auf dem Friedhof ist. Und eigentlich jetzt, wenn ich jetzt Rabbi wäre, ein Rabbiner, ich habe auf dem Friedhof nichts zu suchen. Wenn du auf dem Friedhof als Rabbiner, als Geistlicher gehst, du hast dich verunreinigt und bist 7 Tage wenigstens unrein. Du musst wieder diesen Reinigungsprozess machen und so weiter. Du hast auf dem Friedhof nichts zu suchen. Und das ist eine geistliche Botschaft für uns, was im Alten Testament für die Israeliten galt. Alles nur Schattenbilder auf das Zukünftige, auf das Ewige. Ein geistlicher Mensch beschäftigt sich nicht mit den Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Verstehst du die Botschaft, was da drin ist? Totenwerke. Dinge, die nichts bringen. Und alles, was Gott schon gehakt hat. Gott ist der Lebendige und er will sich mit den lebendigen Sachen beschäftigen, mit deinem Alltag, mit deinem Leben. Der geistliche Mensch verdeckt nichts mehr, kann nichts mehr verdecken, geht nicht mehr. Der ist vor Gott entlarvt. Er redet nicht mehr fromm, er ist fromm. Er spielt kein Theater mehr, er ist echt, das ist alles live, pur. Wie sieht es in deinem Leben damit aus? Sind schon deine toten Gebeine ausgeräumt? Alle aus deinem Leben, alles was von früher war, die ganzen Verletzungen, die ganzen Verwundungen, die ganzen, ja, das ganze, der ganze Mist. Jetzt bist du schon entmistet, entsorgt, entlastet, die ganzen Altlasten von früher. Wir haben ein Grundstück nebenan, neben uns. Das Grundstück, die haben schon ein paar Mal Versteigerungen gehabt. Da waren Leute, die haben ersteigern. Könntest fast eigentlich für Apfel und Ei kaufen, aber kein Mensch will es, weil dort Altlasten drauf liegen. Kein Mensch will das. Da muss eine Tankstelle gewesen sein, muss der Boden so versaut sein, dass kein Mensch das Grundstück haben will. Und du wunderst dich, warum klappt es in meinem Leben nicht? Weil da so viele Altlasten noch da sind. Und es kostet Haufen Geld, um diese Altlasten alle zu entsorgen. Auch heute in deinem Leben. Was hast du mit deinem Ungeziefer gemacht? Wo hast du sie aufgeräumt? So alles unter dem Teppich gekehrt? Hast du schon die Schlange aus deinem Leben entfernt, was es auch immer heißt? die Schlange, die Spinnen, die Spinnereien, dieses ganze verrückte Zeug, religiöse Zeug, so Okkulte. Weißt, ich bin entsetzt. Kinder Gottes, die haben keinen Sieg. Und wenn du dann nach Hause kommst und sie besuchst, dann siehst du Hufeisen, dann siehst du alle möglichen Zauberzeugs, dann bist entsetzt. Weißt du, da siehst du Bilder, die du gar nicht sehen solltest. Da hängen ganz groß an der Wand und dann hängen andere Leute Sachen an der Wand. Weißt du, ich habe nichts, Leute, die du Verwandte, Familienangehörige oder was weiß ich alles, die kannst du an der Wand hängen. Aber wie sieht das mit diesen ganzen Irrlehrern? Stell dir mal vor, ich würde Buddha aufhängen oder ich würde Mohammed aufhängen oder ich würde Hitler. Stell dir mal vor, ich würde Hitler jetzt aufhängen, nur einfach, weil ich von ihm begeistert wäre. Du würdest sagen, Leute, wo sind wir denn? Und genauso machen viele Christen, die hängen diese Gestalten und Typen auf und die haben nichts zu suchen bei dir zu Hause und wundern sich, warum habe ich keinen Sieg? Und ich kann dir schriftlich geben, warum du keinen Sieg hast. Räume mit diesen toten Gebeinen auf. Weißt du, es ist egal, lass mal den Bruder Gröning. Er diente Gott zu seiner Zeit, das ist für mich, was Gott mir mal gegeben hat, und er hat Gott gedient und ist okay. Und es hat keinen Wert mehr, den jetzt zu verehren, jetzt heute noch. Es gibt verrückte Leute, die pflanzen sogar noch im Garten da so ein Bildchen und erwarten, dass da, was weiß ich, gutes Gemüse wächst. Weißt du, die Leute sind verrückt. Und die wundern sich, anstatt dass sie die Hände falten oder die Hände erheben zum Himmel und beten und Sieg Jesu haben. Aber nein, da wird noch gebuddelt und schön das Bildchen von Bruno Gröning vergraben. Steck lieber einen Apfelkern rein, dann hast du wenigstens einen Apfelbaum. Dann hast du wenigstens was davon. Aber Leute tun tote Werke, die nichts bringen. In aller Liebe, ich will niemanden beleidigen und niemanden zu nahe treten, aber ich sage die Wahrheit und du wunderst dich, warum habe ich keinen Sieg im Leben. Wirst auch nie haben. Räum zuerst mal die Totengebeine. Und da musst du nicht so fromm stehen. Und selbst wenn du den Zehnten zahlst und Opfer bringst und denkst, ich kann mich freikaufen, du kannst dich bei Gott nicht freikaufen. Ich gebe den Zehnten. Fast zwei in der Woche. Nein. Bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Heißt in der Bibel. Weißt du, was Buße ist? Aufräumen. Alles am besten zum Müll bringen. Du wunderst dich, dass Gott dich nicht segnet. Weißt du, Gott kann keine halben Sachen segnen. Kannst du Amen sagen? Brauchst nicht. Ich glaub's wenigstens. Gott segnet keine halben Sachen. Und weißt du, diese halben Sachen machen dich nicht glücklich, machen Gott nicht glücklich, machen niemand glücklich. Halbe Sachen sind ganze Dummheiten. Halbe Sachen. Die werden auch nicht belohnt, kriegst kein Geld. Mach eine halbe Arbeit. Bitte. Halbe Arbeiten werden nicht belohnt. Sogar lauwarme Christen, also halbe Christen, halb erlöste Christen, werden sogar aus dem Mund Gottes rausgespuckt. Du Gottesmensch. Paulus sagt, Timotheus, all dem erschlage dich. Weißt du, was das heißt? Du musst schon Gewalt anwenden. Weg, 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 weg. Entschlage dich. Ich will euch mal mit euch geistlich reden. Gott möge mir helfen. Ich weiß, vielleicht kommt ihr nicht mehr wieder. Werdet auch nie mehr wieder einschalten. Diese Predigt und sagt, nein, also mit Matthäus wollen wir nichts zu tun haben. Mir ist auch egal. Ich tue meine Pflicht. Ich sage dir die Wahrheit. Du kannst weiter schlafen, wenn du willst. Du kannst jetzt einschlafen. Ich habe nichts dagegen, wenn du jetzt einigst. Aber ich möchte die Wahrheit. Ich möchte etwas den Geistlichen sagen. Nicht den Ungeistlichen. Den Ungeistlichen, die dürfen jetzt pennen. Die dürfen jetzt einschlafen, Augen zumachen, sich entspannen. Weißt du, der Herr Jesus erlaubte sogar, dass seine Jünger einschliefen. Während er um die Ewigkeit kämpft, er ringt im Garten Gethsemane und kommt dreimal und was machen unsere Brüder? Schlafen. Was machen die? Schlafen. Sogar der große Apostel Petrus, der war vorne an und schlief. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ein paar geistliche Gedanken. Also die anderen dürfen schlafen, abschalten oder was auch immer. Man kann niemanden zwingen, geistlich zu werden. Ich kann niemanden zwingen. Ich kann dir nicht vorschreiben, jetzt musst du das und das. Es muss der Heilige Geist dir diese Sehnsucht ins Herz hineinlegen. Geistlichkeit ist eine Sache des Herzens. und nicht irgendwie von einer Lehre, von einer Gemeinde. Es muss ein inneres Bedürfnis sein, ich möchte Gott gefallen und vor Gott bestehen. Geistlichkeit ist nicht, sich profilieren zu wollen. Da ist überhaupt nichts von Profilierung drin. Also wenn du denkst, geistlich, oh, ich möchte geistlich sein, Heiland, hilf mir geistlich, bist schon ungeistlich. Weißt du, was Geistlichkeit ist? Es ist keine Profilierung, es ist eine Demütigung nach der anderen. Der Geistliche geht den Weg der Demütigung, der Erniedrigung, der Schmach und Schande, des Opfers und Verlustes, des Absagens, sich kreuzigen zu lassen, sterben und nicht leben, klein werden und nicht groß werden. Hat nichts mit Einbildung zu tun. Du willst geistlich werden. Ein guter Wunsch. Fantastischer Traum. Bei der Ausbildung zum Geistlichen, da gibt es nichts, um groß zu sehen. Wenn du ein Geistlicher werden möchtest nach dem Sinn und Ansicht der Bibel und Tradition der Bibel und Lehre der Bibel, da ist nichts Gewaltiges, weil das alles innen drin passiert. Es passiert bei Nacht und Nebel. Das passiert im Dunkeln. Bist du immer noch interessiert, ein Geistlicher zu werden? Ich will dir ein paar Rezepte vom Zeltmacher geben. Bau dir so einen Gebetsschal. Ich will dir diesen Gebetsschal verpassen, wenn es irgendwie geht. Gott möge mir dabei helfen. Der geistliche Mensch kennt ein Wort nicht. Unmöglich. Der geistliche Mensch kennt ein Wort nicht. Unmöglich. Unmöglich ist ein unmögliches Wort, glaub mir das. Darf nicht im Wortschatz der Kinder Gottes sein. Also für einen wahren Christen ist alles möglich. Weißt du, wenn Christen dann zu mir kommen und sagen, das kann ich nicht. Also ich kann mich von dem nicht trennen, ich kann mich von dem nicht trennen, ich kann mich von dem nicht trennen. Dann bist du noch gar nicht geistlich. Du bist erst geistlich, wenn du bereit bist, alles aufzugeben, um Jesu willen. Jesus sagt, wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und der Herr Jesus sagt, also gut, wenn du nicht willst, du musst nicht. Der reiche Jüngling ging traurig davon. Du kannst heute nicht. Und das war der Johannes Markus wahrscheinlich, der zum Heiland kam, der reiche Jüngling. Mei, ich darf nicht tun. Ich halte die Gebote von Jugend an. Das zählt bei Gott nicht, ob du Gebote hältst oder nicht hältst. Du bist ein wunderbarer Mensch, wenn du die Gebote Gottes hältst. Aber das zählt bei Gott nicht. Dir fehlt noch eins, junger Mann, hat Jesus zu dem Johannes Markus gesagt. Und Johannes Markus ging traurig davon und sagt, guck mal, ich halte alles, ich tue alles und er nimmt mich nicht in seine Nachfolge. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, verschenk dich, lehr dich, entleere dich. Geistliche Menschen sind leere Menschen, nicht leer von Leere im Kopf, im Intellekt, sondern leer im Herzen. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Damit beginnt die ganze Seligkeit. So, aber was soll's, der Heiland hat den Johannes Markus laufen lassen, aber später, Johannes Markus hat dem Heiland sein Haus zur Verfügung gestellt, wo das Abendmahl gehalten worden ist, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Das war das erste Gemeindezentrum der Obere Söller dort, das war Johannes Markus. Später, weißt du, du bist vielleicht heute noch nicht reif, ein Geistlicher zu werden, aber vielleicht in 10 Jahren. Und Johannes Markus war immer noch nicht reif. Also er wollte mit dem Paulus mitgehen auf die Missionsreise. Aber dann schon allein in Zypern hat er Probleme gehabt. Die Berge sind zu steil. Paulus, du rennst zu schnell. Du siehst, und Paulus muss sich von dem Johannes Markus trennen. Und eigentlich nicht wegen Johannes Markus, sondern Gott hat ganz klar Paulus und Barnabas den Auftrag gegeben. Geht in die Mission, du. Und Johannes Markus war nicht drin im Befehl in der Sendung. Weißt du, der geistliche Mensch trennt sich von Leuten, die Gott nicht geschickt hat. Die Gott nicht erwählt hat. Die haben von Gott einen anderen Auftrag. Johannes Markus hat das Markus-Evangelium später geschrieben. Der hat seinen Dienst gehabt. Aber sein Auftrag war nicht jetzt als Missionar, wohin zu gehen. So, unmöglich. Das Wort unmöglich. Glaube nicht, dein Fall ist einmalig und einzigartig und was weiß ich. Wir haben alle die gleichen Grundprobleme. Wir haben die gleichen Grundprobleme, ob die damals oder heute. Jesus litt auch Hunger, auch Schlaflosigkeit hatte er, war auch nicht verstanden, wurde auch gehasst von seinen Mitmenschen, seinen Gegnern, litt unter Entmutigung, hat Schmerzen gehabt. Und viele glauben, mein Fall ist etwas Spezielles. Nein, wir nehmen alle die gleichen Lektionen durch. Wenn du das Wort unmöglich sagst, gibst du dem Teufel die Schlüssel, gibst du deine Hoffnung auf, verlierst deine Widerstandskraft. Der geistliche Mensch wird daran gemessen, wie er sich von seiner Vergangenheit löst und wie er in die Zukunft schaut. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Das sind geistliche Menschen. In 1. Korinther 10, Vers 1, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert hätte. Noch keine Versuchung. Also Gott hat noch keine Versuchung in diese Welt geschickt, die irgendeinen Menschen überfordert hätte. Gott überfordert niemand. Und wenn du noch nicht bereit bist, ist es okay. Schlaf weiter. Mach ein kleines Nickerchen. Weißt du, Gott wartet, bis du soweit bist. Bis du dich aufmachst. Bis du aufbrichst. Bis du Ja sagst. Viele Gläubige sagen, ich kann das, was Christus von mir verlangt, nicht tun. Ledig bleiben oder heiraten oder Zehnten geben oder dieses oder jenes. Ich kann es nicht. Weißt du, geistliche Menschen, wenn Gott es will, ich tue es. Dein Wille geschehe. Das sind geistliche Menschen, die also sich Gott hingeben. Weißt du, wenn du das nicht kannst, kannst du auch die Segnungen nicht empfangen, die Gott dir geben möchte. Ich kann das nicht aufgeben. Ich kann mich von den Sachen nicht trennen. Keiner kann sich. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Wahnsinn. Der geistliche Mensch sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, Philipper Kapitel 4, Vers 13. Ich vermag alles. Das ist der geistliche Mensch, der kann's. Menschlich kann es nicht, aber göttlich kann es. Er kann sagen, ich mit meinem Gott überwinde ich die Mauern, diese Handicaps, diese Probleme. Wenn Jerichos Mauern fallen konnten, können meine Mauern auch fallen. Mit Gottes Hilfe. Und Gott hat Auswege und Mittel und so weiter. Es fehlt ihm an gar nichts. Manche berufen sich auf ihre Unzulänglichkeiten. Und du hast im Lauf der Jahre so viele Unzulänglichkeiten so in deinem Leben entwickelt, so in deinem Lebensprogramm. So viele Unzulänglichkeiten. Und die müssen alle, das sind alles die Totengebeine. Die müssen alle raus. Diese Unzulänglichkeiten, die sie entwickelt haben. Geistliche Menschen sind Menschen, zu denen Gott geredet hat. Und Gott sagt, ich will deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Gott kann's. Gott will's. Geistliche Menschen sind auf Gott oder mit Gott gedopt. Verstehst du? Verstehst du mal, was aus der Sportwelt gedopt mit Gott? Du hast Gott in dir, bist Gott, von Gott geimpft und von Gott erfüllt. Du hast eine intime Beziehung zu Gott. Lass mir mal dieses Wort intim. Geistliche Menschen haben eine intime Beziehung zu Gott. Eine innere Beziehung, eine vertrauliche Beziehung, eine sehr interessante und eine spannende und eine knisternde Beziehung mit Gott. Weißt du, wenn du eine intime Beziehung zu Gott hast, dann hast du vielleicht unter Umständen sogar Schmetterlinge im Bauch. Bist aufgeregt. Was kommt als nächstes? Was passiert heute Morgen? Plötzlich, es begab sich. Geistliche Menschen verwirklichen Gott. Sie unternehmen nichts, wenn Gott ihnen nicht befohlen hat. Und sie tun, auch wenn es schwerfällt, denk an Jona, was Gott befohlen hat. Ja, Herr, du bist mir zu stark geworden, du hast mich überredet, du hast mich überwunden. Denk an die Propheten, die erleben alles das Gleiche. Geistliche Menschen, sie schlagen sich nicht mit falschen Phrasen, leeren Dingen herum, mit Belanglosem, mit Abstammung, wo stammt der, wo, mit wem ist er da verwandt und all diese ganzen Fabeln. Sie schlagen sich nicht mit Theorien und Philosophien von Dämonen. Weißt du, die geistlichen Menschen sind so von Gott erfüllt, dass sie für den Teufel keine Zeit mehr übrig haben. Das sind geistliche Menschen. Sie wissen also, was wir tun, das tun wir für Gott. Wir müssen unser Problem wirklich in Christus lösen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Nicht aus eigener Kraft. Nicht aus eigener Kraft. Geistliche Menschen tun nichts von sich aus, sondern weil sie vom Geist Gottes getrieben werden, weil sie vom Geist Gottes geleitet werden, weil sie vom Geist Gottes motiviert werden. Und sie reden nicht über die Schlechtigkeiten, sie reden über das Positive. Also das ist für mich so eine ganz wichtige Sache. Wir müssen anfangen, positiv zu reden, denn dann sind wir geistlich. Geistliche Menschen, sie loben Gott, sie preisen Gott, sie machen aus allem das Beste. Sie geben Gott in allem die Ehre. Sie wissen um ihre sündigen Neigungen, sie wissen um ihr Problem, was in ihnen so drin steckt. Aber sie haben die Hoffnung nicht verloren. Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie haben die Hoffnung. So, weißt du, wir alle haben sündige Neigungen in uns, aber wir sündigen deswegen nicht, weil wir wissen, Gott hilft, Gott steht über allem. Wir stehen unter Gott. Wir alle neigen zur Schwäche und wir neigen zu Selbstmord, zur Verzweiflung, zum Zorn, zum Minderwertigen. Wir alle haben diese negative Neigung. Wir alle neigen zum Ehebruch und wir alle neigen zur Homosexualität. Wir haben alle diese Neigung in uns. Aber wir halten uns dafür, dass wir der Sünde gestorben sind. Du hast alle schlechten Neigungen in dir. Du kannst machen, was du willst, du kannst nicht lügen. Du hast alles zum Geiz und zum Eifersucht und zum Neid und zum Zorn und zum Wut. Aber wir halten alles unter der Kontrolle und der Herrschaft Jesu Christi. Und wir richten den Glaubensgehorsam aus. Das sind Geister, die leben in einem Spannungsfeld. Du hast alle diese negativen Eigenschaften in dir. Du neigst zum Lügen, du neigst zur Depression. Du neigst zu Perversität, du neigst zu Schwäche, du neigst zu all diesen negativen Dingen, aber wir halten uns dafür, ich bin der Sünde gestorben. Schwer, aber es geht. Es geht. Euer waren etliche solche im Korintherbrief. Paulus sagt, wie wir siegreich leben können und haltet euch dafür. Weißt du, deine Musik läuft unter anderen Vorzeichen jetzt, unter dem Vorzeichen Jesu Christi. Du aber herrsche über sie, Kain, über die Sünde. Sie liegt vor der Tür, du aber herrsche. Herrsche über die Werke des Teufels, steh da drüber. Weißt du, wir alle neigen zum Gold, zum Selbstmitleid. Und das, was der Kain für Probleme hatte. Aber steh da drüber. Der geistliche Mensch steht da drüber. Der geistliche Mensch lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das weiß er. Das kann ihm niemand nehmen. Auch wenn es manchmal Dunkelheit über sein Leben kommt und Verzweiflung und Resignation. Und in der dunkelsten Stunde seines Lebens ruft er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich gebe meinen Gott nicht auf. Ich werde nicht meine Knie beugen. Ich werde nicht kapitulieren. Der geistliche Mensch sorgt für Neuordnung in seinem Leben. Einiges habe ich hier angesprochen. Aus Zeitgründen kann ich nicht alles. Du wirst wiederkommen nächste Woche. Ich habe einiges zu sagen. Ich kann euch alles nicht heute sagen. Also, aber ihr müsst deshalb kommen, könnt also noch zwischendurch mal ein bisschen dazwischen schlafen. Also, es ist so wichtig, es muss manches angesprochen und ausgesprochen werden. Jesus lernte den Willen Gottes zu gehorchen. Und wenn der schon musste, und er war ein Geistlicher, also wenn irgendjemand ein Geistlicher ist, dann ist es Jesus Christus für mich. Petrus vielleicht nicht, Paulus auch nicht und alle anderen vielleicht auch nicht, aber Jesus war ein bestimmt gezeugt vom Heiligen Geist und er musste gehorsam lernen und der Gehorsam ist das Ziel des Christenlebens. Er musste lernen, den praktischen Problemen des Lebens zu begegnen und zwar mit dem Wort Gottes, dass es deckt, auf das erfüllt würde, was gesagt ist. Sogar der sündlose Sohn Gottes, dieser Gottesmensch, musste gehorsam lernen, Hebräer 5, Vers 7 und 8, dass es sogar für ihn schwierig war, den Willen Gottes zu tun. Für Jesus war es so schwierig, dass er Wasser und Blut schwitzte. Was willst du sagen? Was will ich sagen? Was wollen wir sagen? Hebräer 5, Vers 7 und 8. Ihm fiel es so schwer, in dieser sündigen, schmutzigen, dreckigen, gottlosen Welt Gott zu gehorchen. Es fiel ihm so schwer. Im Himmel war das ja spielend. Da, Halleluja! Aber hier auf dieser Erde, den Willen Gottes zu tun, war dem Heiland unheimlich schwer. Und er war Geistlicher. Der erste Geistliche überhaupt. Alle Geistlichen versuchen ihn zu kopieren. Ihm fiel es so schwer, den Jungen zu gehorchen. Alles, was so um ihn herum war. Immer wieder gab es verlockende Möglichkeiten, einfach viel einfacher zu machen. Die ganze Versuchungsgeschichte. Fall nur nieder und bete an und du kriegst alle Königreiche dieser Welt zusammen. Du siehst also, er hätte es einfacher machen können, aber das war hier. Jesus musste bewusst dem leichteren Weg Ade sagen und den schwierigeren Weg wählen, den Weg des Kreuzes. Auch wir müssen täglich beharrlich den Gehorsam einüben. Und Hebräer 5, Vers 14 heißt es weiter, bis wir geübte Sinne haben. Geistliche Menschen haben geübte Sinne. Unsere innere Persönlichkeit muss geübt werden. Deshalb habe ich diese Proklamation und ich möchte euch wärmstens empfehlen, nochmals empfehlen und ich kann nur euch empfehlen. Ich selbst habe mich so programmiert, dass ich denke manchmal, guck mal, du lebst ja ein ganz anderes Leben. Und ich programmiere mich schon über 30 Jahre damit. Und das bestimmt mein Leben. Und das, was ich da damals von Gott bekommen habe während der Fastenzeit, habe ich nur aufgeschrieben für mich persönlich. Jemand anders fragte dann, könntest du nicht auch mal aufschreiben für uns und so weiter. Wie machst du das? Das sind ein paar Rezepte. Und durch konsequente Wiederholen übernimmt mein Geist. Und am Schluss glaube ich sogar und tue es und lebe. Und es passiert auch. Der geistliche Mensch ist in einer ständigen Übung. Hebräer 12, Vers 11. Jede Züchtigung scheint zwar für die Gegenwart keine Freude zu sein. Sich anstrengen, ich muss tun, sondern bewirkt Traurigkeit. Aber nachher verleiht es denen, die da drin geübt worden sind, eine positive Frucht der Gerechtigkeit. Und da ist das Wort geübt, kommt aus der Gymnastik, aus dem Sport. So lange zu üben, bis es eigentlich selbstverständlich ist, als ein Heiliger zu leben, als ein Geistlicher zu leben, mit Gott ständig Verbindung zu haben. Ein Sänger, ein Musiker, alle, die irgendwie etwas Kreatives tun wollen, die müssen ständig üben, 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 üben und nochmals üben. Paulus sagt, ich übe, ein gutes Gewissen zu haben. Und das musst du auch üben. Geistliche Menschen üben, ein gutes Gewissen zu haben. Das haut vielleicht beim ersten Mal nicht hin, vielleicht auch beim zehnten Mal noch nicht, aber du übst immer noch. Nicht mehr übertreiben, nicht mehr zu schwindeln, nicht mehr negativ zu sein. Ich übe ein gutes Gewissen. Das musst du üben. Es wird dir nicht geschenkt, es wird auch der Heilige Geist nicht wirken und auch nicht der Herr Jesus Christus schenken. Du musst es üben. Ich übe ein gutes Gewissen. Du kommst aus der Übung nicht raus. Ich übe, sagt Paulus. Übe das als was Regelmäßiges. Immer rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ich übe. Was ist, muss zu einer Gewohnheit werden. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und dann noch die Mithilfe Gottes, dann wird es auf jeden Fall zur Selbstverständlichkeit. Ich übe. Und du kannst ein langes, gesundes, glückliches, gesegnetes Leben haben, wenn du dich da drin übst. So wie der Sportler beim Training. Es wird zu seiner zweiten Natur. Ich guck mal, wenn ich diese ganzen Medaillengewinner angucke, verstehst du, es ist zu ihrer zweiten Natur geworden, dieses alles, was sie so leisten. Und manche Gewohnheit, um sie sich anzueignen, braucht es viel Zeit. Und manche Gewohnheit, sich abzueignen, braucht es auch viel Zeit. Nicht nur anzueignen, sondern auch abzueignen. Weißt du, du brauchst Zeit, bis du dir eingeprägt hast, bis die Seele aufgenommen hat, bis der Geist aufgenommen hat, bis dein Unterbewusstsein aufgenommen hat, bis es bei dir selbstverständlich natürlich ist. Es braucht seine Zeit. Je länger du übst, desto dauerhafter wird die Gewohnheit. Und du kannst dir alles abgewöhnen, alles. Es gibt nichts auf dieser Welt, das du nicht abgewöhnen kannst. Und deshalb, ich empfehle euch diese Proklamationen, übt es da drin. Jede Züchtigung scheint zuerst etwas Schmerzhaftes zu sein, aber nachher denen, die geübt sind, die diese Gymnastik gemacht haben, bringt es eine friedvolle Frucht. Sprüche 16, Vers 7. Wenn eines Menschen Weg dem Herrn gefällt oder gefallen hat, so versöhnt er sich mit seinen Feinden. Wenn dem Herrn die Wege eines Menschen gefallen, dann ist er mit seinen Feinden versöhnt. Du steckst voller Feinde und voller Widersacher da drin. Verstehst du das? Nein, das machst du nicht, das machst du nicht, das machst du nicht. Aber wenn du geübt hast und trainiert hast, am Schluss sagst du, Mensch, guck mal, das ist so schön, viel leichter wie damals. Verstehst du, sich treiben zu lassen. So, nein, diese Geübte sind, guck mal, was ich alles leisten kann, was ich alles vollbringen jetzt, was in meinem Leben alles rauskommt, wie kreativ ich bin. Der Musiker, der so Trompete bläst oder Piccolo bläst oder, weißt du, der braucht einen Ansatz. Und wenn er nicht übt, einen Tag, das merken die Leute nicht draußen, aber er weiß ganz genau, Ansatz nicht da. Deshalb übe. Du brauchst aber zum Abgewöhnen auch viel Übung. Also es gibt Dinge, und je länger du übst, desto besser. Und dann versöhnst dich mit deinen Feinden, die in dir drin sind, dann deine Widersacher, die dich fertig machen. Hebräer 12, Vers 12, darum, immer so, es ist interessant, was hier in diesem Brief steht, darum, richtet die erschlaffenden Hände und die müden Knie wieder auf und geht gerade Wege mit euren Füßen, damit das Lahme sich nicht ausdrängt, sondern geheilt wird. Darum, dieser schlaffenden Hände und dann so rumhängen. Das ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. Richte die erschlaffenen Hände und die müden Knie wieder auf. Das ist ein Bild von einem Athleten, das hier der Schreiber benutzt. Bring dich wieder in Form, geistlich in Form. Natürlich, das ist nichts für schwache, zuchtlose Christen, die alles durchhängen lassen. Sie glauben, sie haben kein Training mehr nötig, aber sie haben bitter nötig, so Training. Dein Leben muss in Form gebracht werden. Paulus sagt, wir laufen in Schranken. Der geistliche Mensch jagt einem Ziel nach, ganz ruhig schlafen. Geistliche Menschen laufen in Schranken, die tun was. Selbstdisziplin ist in der Heiligen Schrift so wichtig und sogar einer der Früchte, weißt du, deshalb hat der Teufel dafür gesorgt, dass es nicht richtig übersetzt wird. Martin Luther übersetzt es mit Keuschheit. Aber in der Bibel heißt es richtig, und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes, Selbstkontrolle. Gymnastik. Jesus hat den Petrus geändert und ich sage dir, wie Gott an dir arbeitet, aber schlaf weiter. Nein, ich sage das ganz bewusst. Weißt du, das ist vielleicht nichts für dich heute, aber ich will dir etwas rüberbringen. Johannes 21, Petrus war so Weichei. Weißt du, der Herr wollte aus ihm ganz was anderes machen. Aber Petrus war auf und ab. So, weißt du, für mich, wenn ich dem Petrus auf der Straße begegnet wäre, wäre ein Waschlappen. Halleluja! Kann nicht mehr. Was willst du, Mädel? Verstehst du, also, so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das war Petrus. Aber als Jesus den Petrus anschaute, dann sagte Petrus, du bist Fels. Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Du bist Petrus. Aber zu dem Augenblick, als der Herr das zu Petrus sagte, war er alles andere als Petrus. Als Fels. Da sieht das Mädel über die Straße laufen und sagt, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ja, du bist Galiläer. Der hat sogar seine Identität nicht einmal gewusst. Was er ist, das Mädel muss ihm draufbringen. Du warst ja auch mit dem Herrn, der da hinten verspottet wird und zur Kreuzigung freigegeben wird. Da weiß ich nicht. Aber weißt du, wie der Herr aus dem Petrus einen Geistlichen macht. Lies mal Johannes 21, ich habe nicht die Zeit dazu. Zusammenbrüche sind geistliche Aufbrüche. Der Herr erlaubt den Petrus einen Zusammenbruch zu erleben. Und wenn aus dir ein Geistlicher werden soll, wie kommt man zur Geistlichkeit und so weiter? Weißt du, man kann anderen schön wie Paulus Gebetsmäntel schneidern und ihnen so eine fromme Form fassen und Tücher über den Kopf stülpen und bis er selber denn diese Damaskusstunde hat. Zerbruch. Zerbruch ist ein Weg, wie Gott an uns arbeitet. Und dann ist das alles andere zweitrangig. Weißt du, viele sind noch nicht genug von sich selbst enttäuscht und verzweifelt. Petrus war das. Herr, geh von mir, ich bin unrein und so weiter, ich bin nackt. Oft ist einer noch nicht genug verletzt oder unter Druck gesetzt worden oder noch nicht tief gesunken oder bei dem brennt es noch nicht so heftig, wie es brennen sollte, dass er Feuerwehr rufen sollte. Er denkt, er kann das alles selber löschen. Viele Leute denken, ich kann selbst das Feuer löschen. Nein, wenn es mal brennt, dann brennt es. Geistliche Menschen haben für sich selbst die Verantwortung übernommen und sind verzweifelt und sagen, Gott, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Sprüche 19, Vers 3. Lies es zu Hause. Lies Sprüche überhaupt, da sind gute Weisheiten drin. Sprüche 19, Vers 3. Den Menschen führt seine eigene Torheit in die Irre. Und dann zürnt er in seinem Herzen über den Zorn in sich selber. Wie konnte ich? Petrus hat sich selbst verflucht. Und Gott hat zugelassen, dass er sich selbst verflucht. Und es ist so wichtig zu sehen, dass Elend, Sorge, Enttäuschung, Kummer und alles und so weiter, dass es eigentlich aus mir selber alles erwächst. Das sind alles meine Produkte. Das habe ich ja gar nicht gewollt. Aber es kommt aus den Verletzungen, die da drin irgendwo schlummern, steigt hoch. Der geistliche Mensch, jetzt kannst du wieder aufwachen, wenn du willst. Christus in mir. Jesus muss in dir hineinkommen. Hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Da bist du noch normal. Aber dann fragt der Heiland zum dritten Mal dich, Simon, hast du mich wirklich lieb? Sogar mehr wie diese. Und dann fängt er an zu weinen und sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Dir muss ich nichts erzählen. Herr, du weißt alle Dinge. Weißt du, dann hörst du auf, den Menschen Geschichten zu erzählen. Herr, du weißt alle Dinge. Du siehst mich, wie ich bin. Hast du mich lieb? Und dann sagt der Herr Jesus erst, als er sagt, Herr, du weißt alle Dinge, weide meine Schafe, die größeren. Und das Schöne dabei ist, weide meine Lämmer, die kleinen Schäfchen, die noch nicht so weit sind, die frisch geborenen. Weide meine Schafe und weide meine Lämmer. Da bekommst du deine geistliche Berufung als Schäfer. Ich schließe mit dem Wort aus Philipper 2, Vers 5. Lasst den Geist in euch sein, der auch in Christus Jesus war. Lasst den Geist, und dann bist du ein Geistlicher. Lasst den Geist, der in Jesus Christus war, auch in dir sein. Lasst die Kraft in dir wirken, die in Jesus gewirkt hat. Lasst die Salbung in dir wirken, die in Jesus gewirkt hat. Geistliche Menschen sind Jesus in Kleinformat. Das sind geistliche Menschen. Derselbe Geist, der Jesus steuert, soll auch dich und mich und uns steuern. Der Geist, der Jesus kontrolliert, der soll auch uns kontrollieren. Der Geist, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, soll auch uns aus unseren Gräbern und alles, was so übertüncht ist, herausholen. Wenn wir den Willen Gottes umsetzen, dann setzen wir Jesus um. Lass den Geist in dir wirken, der in Jesus wirkte. Meine letzte Frage. Bitte seid alle hellwach. Möchtest du heute die Laufbahn eines geistlichen Menschen einschlagen? Die Laufbahn. Weißt du, was das ist? Die Laufbahn, die Karriere eines geistlichen Menschen einschlagen. Möchtest du die Laufbahn eines geistlichen Menschen einschlagen? Nicht Pfarrer werden, nicht auf die Bibelschule gehen. Deine Bibelschule erlebst du, wenn du mit dem Heiligen Geist gehst. Deine Bibelschule erlebst du zu Hause im Alltag. Deine Bibelschule erlebst du am Arbeitsplatz. Deine Bibelschule erlebst du da, wo du dich aufhältst, wo du am liebsten gar nicht hin möchtest. Auf die Bibelschule möchten alle hin. Weißt du, da kann man sich schön entspannen, hört mal Gottes Wort. Aber weißt du, das Wort Gottes verstehst du erst richtig, wenn du durchgehst. Weißt du, die meisten möchten ins Kloster oder was weiß ich wo, so auf dem Berg. Wie heißt diese? Auf dieser heilige Priesterberg, nicht in Griechenland, auf Patmos. Die möchten alles auf Patmos, wo nur Priester sind. Ich sag dir, wenn du dort hingehst, wo nur Priester sind, da ist Mord und Totschlag, glaub mir das. Wo nur Priester sind. Weißt du, Gott will dich hinschicken, wo die Teufel los sind. Weißt du, und du wirst entsetzt sein. Mein Bruder Gerhard, weißt du, wir suchen, wo übernachten wir heute Nacht? Und dann steht so ein Priester, so ein Pfaff an der Tür. Dann denkt er, der an der Straße, so ein Kutte und so ein Zylinderhut, so ein orthodoxer Priester. Und dann fragen wir wollen, ich weiß nicht, was das ist. Wir sagen, wir haben jeden Tag was anderes ausgesucht, wo wir heute Nacht schlafen. Wir schlafen bei Maria. Und dann steht der Priester an der Tür und fragen, können Sie sagen, wo hier das Hotel Maria ist? Dann so heißen die Hotels so irgendwo in Griechenland. Und Maria, dann sagte, du kannst auch zu uns kommen. Und wir, Gerhard, wollen wir dich segnen. Und Maria war nur ein paar Häuser weiter. Ja, Straßenecke weiter, okay. Du kannst bei uns kommen. Und weißt du, und dann morgens wollen wir bezahlen, was ist unten? Und die ganze Nacht, wir konnten gar nicht schlafen, unten war ein Puff. Und du kannst auch zu uns kommen. Und morgens der ganze Hof voll mit leeren Flaschen, ausgesoffen, verstehst du, kannst auch zu uns kommen. Leute, lasst uns nicht nach dem Äußeren gehen. Da haben wir so viel Lehrgeld bezahlt, so harte Lektion, dass wir gesagt haben, nein, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Weißt du, nicht immer, oh, der hat ein Kreuz und der muss bestimmt ein Frommer sein oder hinten am Auto ein Fisch, der kann das Auto auch gestohlen haben. Nein, ich sage es euch, mir ist mal passiert, Weißt du, ich denke, hast du da einen großen Fisch hinten drauf gehabt und ich denke, da bestimmt ein Gläubiger fährt das Auto. Und dann überhole ich ihn und will ihn winken und was raucht er, alles voll gequalmt. Denke, nein, das Auto kann unmöglich einem Christen gehören. Das ist so qualmt da drin. Und dann habe ich gesagt, danke Herr, dass ich nicht den gegrüßt habe und so, dieses Jesuszeichen damals gemacht habe und so weiter. Aber ich war drauf und dran, nur weil er hinten einen Fisch hatte, vergiss die ganzen äußeren Sachen. Das ist im großen Teil übertünchte Gräber. Und innen drin, ich war so entsetzt. Da habe ich gesagt, guck mal, lieber Gott, kann ein Christ auch. Dann hat meine Frau nachher gesagt, ja, vielleicht ist es, das Auto gehört der Frau oder was weiß ich alles. Wir haben dann faule Ausreden gesucht. Aber weißt du, Gott, bei Gott zählt nicht. Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz. Und deshalb, willst du die Laufbahn eines Geistlichen einschlagen? Kannst Amen sagen, kannst auch sagen, ich weiß noch nicht. Vielleicht gehst du auch weg wie der reiche Jüngling. Das machst du nachher später, andermal. Lass uns aufstehen und lass uns zu Gott gehen. Und lass uns mit Gott darüber reden. Bin ich bereit, jetzt die Laufbahn eines Geistlichen einschlagen, eine Berufskarriere? Weißt du, dazu gehört das ganze Leben. Das kannst du nicht ein paar Stunden geistlicher sein. Weißt du, du kannst geistlich sein in der Gemeinde für dreiviertel Stunde oder halbe Stunde, aber geistlicher bist du zu Hause draußen in deinem Alltag. Dort lebst du den Glauben aus. Vater, ich danke dir, dass du uns erfüllst mit dem Heiligen Geist. Und jeder Geist ist ein Geistlicher heute Morgen. Halleluja. Und da fängt unsere Geistlichkeit an. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er wird euch alles lehren. Und er wird euch alles beibringen. Und er wird euch alles erklären. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt lehrst, die Laufbahn eines Geistlichen einzuschlagen. Segne meine Geschwister, die das wollen und die das noch nicht können. Herr Jesus, segne auch sie. Und die das jetzt noch nicht für schwer erachten, für unmöglich erachten, Herr, und du wirst auch mit ihnen gehen. Und die hast du besonders lieb, Herr. Und du wirst mit ihnen besonders arbeiten, so dass sie diese Laufbahn einschlagen. Denn die Menschen wollen, aber sie werden abgehalten. Ihre Augen werden noch gehalten, ihre Ohren werden gehalten. Diese Einfallstore des Lebens werden so blockiert. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir Geistliche sind. Dass uns der Geist Gottes dies und jenes sagen kann, dass der Geist Gottes uns das und jenes zeigen kann und uns einfach aufklären kann. Herr, du musst uns die Augen öffnen, nicht die Schlange. Du musst uns die Augen öffnen, du musst uns so weit bringen. Du musst uns reifen und wachsen lassen. Herr, und Wachstum und Gedeihen liegt in deiner Hand. Wir können nur Menschen ermutigen. Segne all die, die jetzt irgendwo ermutigt worden sind. Und Herr, wenn irgendjemand noch entmutigt ist, Heiliger Geist, du hast einen Plan für ihn und du wirst deinen Plan auch in ihrem Leben verwirklichen. Ich segne alle, die dein Wort heute Morgen gehört haben. In Jesu Namen. Amen. Praise Gott.